Hallo, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen beim Podcast Wunder mit The Work. Deinem Podcast für ein entspannteres und liebevolleres Leben. Für all die großen und kleinen Wunder, die auch du erleben kannst, wenn du aufhörst zu glauben, was du denkst. Von und mit Nicole Ziegle, der Gründerin von Wunderwork Coaching.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Wunder mit The Work Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder zuhörst und zusiehst und ich dir heute meinen Interviewpartner Michael Bayer vorstellen darf. Michael hat Lehramt studiert, hat eine systemische Coaching-Ausbildung, ist in NLP und in gewaltfreier Kommunikation ausgebildet und natürlich ist er auch Coach für The Work von Byron Katie. Wir kennen uns, weil er einer der Assistenten in meiner Ausbildung war. Und wir lauter Works hatten, über die wir heute nicht erzählen.
Danke.
Ich freue mich, dass du, lieber Michael, Lust hast, mir heute deine Geschichte zu erzählen und Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Also die Freude ist total auch ganz meinerseits. Ich bin schon sehr gespannt.
Auf die Fragen?
Auf die Fragen.
Ich bin gespannt auf die Antworten. Erzähl mal, Michael, wie bist du denn auf The Work von Byron Katie aufmerksam geworden?
Das ist eine lange Geschichte, um sie kurz zu machen. Meine Mutter war die erste im gesamten Familiensystem, die sich mit Persönlichkeit auseinandergesetzt hat und begonnen hat, so alte Geschichten und Familientraumata aufzulösen, also mit Psychotherapie und Selbsterfahrungsgruppen, wo dann viele gesagt haben, sie ist in eine Sekte gegangen und sie ist völlig durchgeknallt. Und ich habe das immer super vorbildlich gefunden und irgendwann einmal 2006 oder 2007 hat sie mir eben gesagt, Michael, schau dir unbedingt die Katie Byron an. Und da waren damals schon die ersten Videos online auf YouTube und ich kann mich noch genau erinnern, das erste Video war eine Geschichte von einem Mann, der Krebs hat, ja, und also auch schwer gezeichnet war, das, also schon mit Augenklappe. Und die Katie hat den so genial geworkt, dass ich in dem Moment sozusagen, ich darf jetzt nicht sagen süchtig, aber einfach neugierig auf mehr war. Und ich habe wirklich damals alles, was es im Internet gibt, von ihr runtergeladen und alle Videos und teilweise transkribiert und mir genau angeschaut, wie macht die das, welche Frage stellt sie. Und was ich so unglaublich schätze an ihr, ist ihr Sinn für Humor auch in ganz, ganz dunklen Themen. Ja, und 2011 war ich bei der School of the Work in Deutschland bei ihr. Und das waren einfach die 10 Tage, die mich im Leben, glaube ich, am allermeisten verändert und geprägt haben.
Kannst du da gleich mal mehr drüber erzählen? Wie hat sich denn dein Leben verändert mit The Work?
Bei The Work? Ich habe unglaublich viel Mist aufarbeiten können in den 10 Tagen und bis zum heutigen Tag finde ich es sehr spannend, dass man die wirklichen ganz argen Sachen ja in den Lächerlichkeiten findet. Mhm. Also wir glauben ja oft, wir müssen jetzt das Mörderthema angehen und dabei genügt es ganz leicht, irgendeine Kleinigkeit einmal zu worken und dann kommt man sozusagen voll ins Eingemachte. Und ich sage jetzt nur ein Beispiel von vielen. Es ist dann um das Thema gegangen, der größte Verlust in meinem Leben. Und ich bin dort gesessen und mir gedacht, also meine Verluste waren, also ich bin jetzt gestorben in meinem Familienkreis, war mein Großvater und Großmutter. Und da habe ich nicht viel Beziehung gehabt und dann habe ich mir gedacht, das ist ja kein Verlust. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich in mein Herz gehört und habe mir gedacht, ich habe mit 8 Jahren meine Heimat Südafrika verlassen müssen. Also ich bin in Südafrika geboren und mit 8 nach Österreich gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich noch immer traurig damals gewesen oder bis heute. Und jetzt ist der absolute Wahnsinn, da sind, glaube ich, 400 Leute dort gewesen. Und ich suche einfach random in der Menge eine Workpartnerin. Und da kommt die Estelle daher. Und rate mal, woher die kommt. Aus Johannesburg. Und das berührt mich heute noch. Das flasht mich, gell, wenn du wirklich... Ja. Das Herz aufmachst, dann kommt genau das Richtige zu dir.
Ja? Ja.
Und Das war nur ein Beispiel. Und da bin ich wirklich drauf gekommen, wie verletzt und wie das war eine Wunde, die nie die Chance gehabt hat, zu heilen. Gell? Und das war weg. Ja, und der Satz, also der Schlusssatz war, also so ist mir dann gekommen, ich bin zu Hause. Nämlich erstens im Sinn, dass ich wo bin als Mensch, ich bin jetzt hier zu Hause, aber auch, dass ich mein Zuhause bin. Also, und dass seitdem kannst du mich hinsetzen, wo du willst, ich bin zu Hause.
Oh, wie schön, ich habe voll Gänsehaut gekriegt, ja. Michael.
Und das war nur
was für eine schöne Geschichte. Ja, ja. Ja, also wirklich, wirklich schön. Ja. Was ist denn dein größtes Wunder, das du mit The Work erleben durftest?
Das ist immer so eine Frage, weil sobald du die Frage stellst, muss ich ja das machen, was ja The Work verhindern will, nämlich dass wir bewerten. Ja. Das muss ich sozusagen allen Zuschauern zeigen, ich kann The Work immer noch nicht, weil ich bewerte. Na, mir fallen viele, viele Beispiele ein. Ich nehme jetzt wieder auch eins her, das extrem Persönliches. Ich habe als Kind traumatische Erlebnisse gehabt, sage ich jetzt mal umschrieben. Also komme auf den Punkt Missbrauch. Mhm. Und habe durch die Work, mit einer Work, wo wir genau ins Eingemachte gegangen sind und die Mikrosekunde gefunden haben, wo dieser Gedanke hochkommt, der dich dein Leben lang begleitet, und den aufzulösen und eine unfassbare Freiheit zu haben seitdem, das ist für mich das größte Wunder. Ja, und ich kann auch gerne, ich teile auch gerne sehr persönliche Sachen, um auch anderen Menschen Mut zu machen. Für mich war nicht das Ereignis das Traumatische. Ja. Das ist, der Körper ist unglaublich, was der alles überlebt. Also ich bin 55 und nur der Gedanke in der Mikrosekunde, ich überlebe das nicht, der dich dein Leben lang verfolgt, immer im Hintergrund. Und dann workst du den Satz und dann drehst ihn herum und sagst, ich habe ja überlebt. Und dann kommt, ich bin ja stärker denn je. Und das ist einfach so eine unfassbare Kraft, die dann da ist. Und alles andere ist dann irrelevant. Ja. Das war für mich eines der größten Wunder, ja.
Ja. Und ich glaube übrigens, dass egal wie oft man diese Frage stellt, man auch jedes Mal eine andere Antwort bekommen würde. Genau. Weil es immer das ist, was einfach gerade jetzt erzählt werden möchte. Ne? Mhm. Also ich glaube auch nicht dran, dass es das eine große Wunder gibt. Sondern, dass ich die Frage beliebig oft stellen könnte und ich würde jedes Mal eine andere Antwort bekommen.
Richtig.
Ja. Hast du eine Lieblingswork-Frage? Und wenn ja, welche?
Also wenn du auf die Frage eingehst, ist für mich die Mega-Frage einfach die Frage, wer wärst du ohne den Gedanken? Mhm. Weil ich bin jetzt auch in meinem Leben draufgekommen, einer der größten Quellen von Schmerz und Leid ist dieses Identifizieren. Ja, also ich bin ein Mann oder ich bin ein Unternehmer oder ich bin reich oder ich bin arm oder ich bin cool und ich bin ein Loser. Immer diese Identifikation mit etwas oder ich bin mein Körper oder ich schaue gut aus oder ich schaue nicht gut aus. Das bringt so viel Unglück in einen rein. Und die Frage, wer bist du ohne den Gedanken, finde ich einfach mega, weil da wird diese Identifikation weggenommen. Dann ist es egal, ob ich Mann bin und alt bin und groß oder klein oder reich oder arm, sondern wer bist du ohne dem? Und dann bist du wirklich bei der, ich sage jetzt, Quelle des Seins, dass wir alle, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber man kommt dann zum, ich bin der Schöpfer oder ich weiß nicht. Ich bin das Universum, ich bin alles. Ja.
Ich hatte mega mal die Erkenntnis, dass der Satz quasi nach ich bin einfach aufhören kann.
Genau.
Bei der vierten Frage. Ja, also es ist dann völlig egal, was danach kommt. Ich bin. Punkt. Richtig, ja.
Genau.
Ja. Und ich darf sein. Da ist auch völlig egal, was dann noch dazwischen steht. Ne?
Richtig.
Ich darf sein. Einfach die Betonung auf das Sein legen und da ist so viel Freiheit drin und so viel Frieden.
Jetzt fällt mir gerade auf, es gibt kein Wort Sein ohne was davor. Also ich Sein klingt ja nicht deutsch. Aber,
aber ich würde irgendwie Sinn ergeben. Ne? Schade, dass es das nicht gibt.
Genau, ich bin.
Ja. Du bist ja auch Papa von einer ganz süßen, bezaubernden Tochter, die ich ja auch schon kennenlernen durfte. Hat dir The Work dabei geholfen, beim Papa sein?
Also nachdem das ja schon mein dritter Versuch ist, und bitte, Versuch heißt nicht, dass das andere gescheitert ist, aber mein drittes Kind ist, was mir insofern hilft, also ich habe eigentlich, muss ich jetzt sagen, marginal bis keine stressigen Gedanken mit ihr. Weil für mich ist das Wichtige, mein Fokus ist darauf, möglichst lange sie von meinem, jetzt sage ich, Dreck fernzuhalten. Das heißt, sie stresst mich weniger, als dass ich mir immer überlege, was sage ich jetzt und wie sage ich es jetzt. Mhm. Also diese typischen Sachen, Mann, tut das nicht oder das kannst du nicht oder du bist noch zu klein. Da muss ich immer höllisch aufpassen. Ich möchte sie einfach wachsen lassen und die Welt entdecken lassen und ausprobieren. Und das eher, da muss ich eher auf mich aufpassen, dass ich da nicht zu heilig und perfektionistisch bin.
Ja, da gibt es dann bestimmt den einen oder anderen Glaubenssatz, den man da überprüfen darf.
Aber um auf die Frage jetzt noch einmal zurückzukommen, dieses im Moment sein, die Alma anzunehmen, wie sie ist, sie einfach anzuschauen und zu sagen, das ist ein mega Wunder. Ich habe nichts dazu beigetragen und diese zwei Zellen haben sich geteilt und sind gewachsen und haben zwei Ohren und zwei riesige blaue Augen und zwei Hände und sie krabbelt und sie steht und sie plappert. Einfach nur in Ehrfurcht dort stehen und sagen, wow. Und insofern, ja. Wunder.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das Wunder der eigenen Kinder. Wenn man es schafft, all die Gedanken mal zum Schweigen zu bringen, was die Kinder sollten, was man selber sollte. Ja, ja, wirklich wahr. Richtig. Hast du einen Rat für all die vielen Eltern da draußen?
Puh. Das erste, mein erster Ratschlag ist, weil ich das auch immer wieder mitbekomme im Bekanntenkreis, ist sich wie bei der Work immer die eigenen Gedanken bewusst zu werden und vor allem der eigenen Filter. Und ich gebe jetzt ein Beispiel, weil ich habe jetzt da am T-Shirt das auch draufstehen, weil ich immer der Meinung bin, die Welt ist eigentlich nicht gefährlich. Also ich laufe bloßfüßig durch die Wiesen und lasse die Alma auch in der Wiese krabbeln. Und die Alma darf bei mir am Tisch herumkrabbeln und ich sitze daneben und sie darf auch mit der Gabel schon herumprobieren, weil ich einfach, ich sehe die Welt nicht als gefährlich an. Ich schaue schon, ich passe auf, ich bin ganz, ganz aufmerksam. Und dann sehe ich zum Beispiel andere Eltern, die überall Gefahr sehen. Ah, die Wiese ist nass und was ist, wenn sie da sich sticht und was ist, wenn da Dreck ist und da könnte sie rauffallen und da runterfallen und... Das wäre mein erster Tipp, einfach einmal die Welt anschauen. Die Welt ist cool. Ja? Die Welt ist okay. Nicht, dass man nicht aufpasst auf das Kind, aber einfach so ein bisschen mehr Spielraum. Ja? Ein bisschen die Arme auseinanderhalten und dann sagen, da darfst du dich frei bewegen. Mhm. Und der zweite Tipp ist, was ich auch jetzt letztens realisiert habe, die Alma ist ja jetzt energetisch und genetisch, ja, ist hier zumindest zur Hälfte von mir oder durch mich oder ist sie ich. Und man kann super cool viele, viele Dinge sich selber wieder geben, die man als Kind selber nicht gehabt hat. Und anstatt wie die Eltern denselben Fehler zu machen und streng zu sein und zu schreien und auszuzucken und vor den Kindern zu streiten und ich weiß nicht was, einfach sagen, nein, da ist jetzt, ich sehe dann den kleinen Michi, und der kriegt jetzt von mir die Liebe und Aufmerksamkeit und Ruhe und Platz und Raum, weil ich gebe mir das auch damit selber zurück. Hm. Also das ist jetzt so das stimmt, aus meinem Herzen gekommen.
Innere Kindheilung durch das äußere Kind.
Genau, richtig.
Ja, und immer mit dem Fokus auch darauf, dass man nicht den Fehler macht, alles von sich auf die Kinder zu projizieren.
Ne? Ja, richtig.
Nicht alles, was ich wollte und was ich will, ist auch das, was mein Kind will. Ne? Ja. Ist ja auch was man schon oft gehört hat. Ich wollte unbedingt Eiskunstläuferin werden. Also ich jetzt nicht, aber... Ja. Ne? Und dann wird die Tochter unbedingt Eiskunstläuferin. Ja. Ja.
Richtig.
Nee, ich wollte keine Kunstläuferin werden. Ich habe einen Zahn auf dem Eis verloren. Seitdem war der Traum dahin.
Das heißt, du wolltest Eishockey-Torwart werden.
Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht wollte ich mal Eiskunstläuferin werden, das weiß ich nicht. Aber an meinem 11. Geburtstag sind wir Schlittschuhlaufen gegangen, so mit dem ganzen Freundeskreis. Und ich bin von jemandem umgefahren worden. Mhm. Und mein Stiefvater hat mir immer beigebracht, wenn du aufs Eis fällst, nicht auf die Hände, weil wenn dir jemand über die Finger fährt,
okay,
ne, endet das böse. Also was habe ich gemacht, als ich gefallen bin? Ich habe die Arme zurückgezogen. Und habe mit dem Gesicht gebremst. War nicht die schlauste aller Varianten.
Ja.
Aber auf jeden Fall hatte ich danach eine gesunde Skepsis dem Eis gegenüber.
Ja, aber das ist ein super Beispiel, dass wir oft Sachen sagen, die nicht wahr sind. Weil ich jetzt, wie du sagst, man hört ja oft beim Eislaufen, ah, da fahren die über die Finger und die Finger sind ab. Und dann frage ich mich, wie viele Finger sind wirklich ab bei all den Millionen Eisläufern auf dieser Welt in der Geschichte seit 1812? Ja, und wir haben trotzdem diese Horrorgeschichte und du fliegst aufs Gesicht.
Ja? Ja, auf die Zähne. Ich habe wirklich mit den Zähnen gebremst. Ich habe mir den ganzen also die Zähne in den Oberkiefer reingeschoben. Es war keine schöne Angelegenheit.
Ja. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dass ich dir auf den Mund schaue. Jetzt habe ich da
hatte ich da noch Glück, also ja, zum Teil waren es noch Milchzähne und zum Teil hat das ein guter Facharzt aus der Heidelberger Profiklinik gerichtet. Ja. Und für alle, die das übrigens nicht sehen, weil sie den Podcast hören, der Michael hat auf seinem T-Shirt stehen, It's a friendly universe. Das muss man jetzt nochmal dazu sagen, damit man deine Geschichte von ihm auch versteht.
Okay.
Genau. Ja. Du und die wundervolle Julia Brandstätter, die ich ja auch vor kurzem interviewt habe, ihr macht jetzt, morgen und übermorgen, ein ganz in einer Woche. Ach, siehst du, bin ich auch noch fehlinformiert.
27. 28. Ja.
Okay. Juni. Ja, also da gibt es ein wunderbares Work-Seminar mit dem genialen Titel Ich liebe dich so, wie du nicht bist. Da muss ich ja allein schon drüber lachen. Wie seid ihr denn auf diesen wundervollen Titel gekommen?
Also die Julia, die ich ja extrem schätze, weil sie eine super kompetente, geerdete Workerin ist. Wir haben uns da zusammengesetzt und sie war die Initiative ergriffen und hat gesagt, wollen wir nicht zusammen ein Seminar machen? Eben zum Thema Paar. Und ich finde das Thema Partnerschaft ja auch mega spannend, weil es ja, der größte Irrglaube ist, den wir Menschen haben, dass der Partner uns glücklich macht oder uns unglücklich macht. Und dann haben wir so drüber geredet, was könnte es für ein Titel sein? Und dann ist uns eben eingefallen, wir wollen ja immer den Partner so haben, wie er nicht ist. Also am Anfang bei der Verliebtheit haben wir ja die rosa Brille, da wird einmal alles ausgefiltert. Also, dass er in der Nacht Blähungen hat und die Unterhosen liegen lässt und ich weiß nicht was. Und die Männer blenden ja auch alles aus bei den Frauen am Anfang und dann kommt halt die Realität. Und viele, wenn man mit so Menschen redet, die in der Partnerschaft eben Probleme haben, ist immer so, der Partner sollte doch oder warum macht er das? Ja? Da ist eben der Titel zustande gekommen. Dass wir jemanden nur lieben, wenn er so ist, wie er nicht ist.
Wie wir ihn gerne haben hätten wollen. Ja. Im Bestellkatalog bestellt hätten, am liebsten gern.
Ja, genau, ja.
Ja. Ich liebe dich so, wie mein Traum von dir ist.
Nein. Und noch schlimmer, ich glaube, dich lieben zu müssen, so wie. Ja, das ist ja der nächste Glaube.
Ja.
Ja, gute Reise.
Und kannst du ein bisschen was über das Seminar erzählen? Was habt ihr da so geplant?
Naja, wir wollen da sozusagen in verschiedenen Stufen uns rantasten. Also von leichten Themen in der Beziehung eben, wie er sollte mal den Mistkübel runtertragen oder er sollte nicht dauernd Fußball schauen. Diese scheinbar leichten Geschichten und dann eben zu realisieren, dass eben nicht der Partner der ist, der einen unglücklich macht. Und dann wollen wir uns so langsam in die Tiefe handeln, wo es dann ein bisschen ins Eingemachte auch geht. Und da haben wir zum Beispiel ein paar, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber nur als ein Beispiel, wir haben ja immer so einen Beweis oder einen Filter, wann liebt mich der Partner. Also jetzt nehmen wir ein Klischee her, wenn die Frau sagt, wenn mein Mann Blumen kauft, dann liebt er mich. Und wenn ich diesen Gedanken aber habe und er bringt mir keine Blumen, habe ich ein Problem. Jetzt gibt es natürlich die eine Möglichkeit, ich sage meinem Partner das und sage, du Schatzi, du machst mir eine Riesenfreude, wenn du mir Blumen bringst und wenn das Schatzi halbwegs intelligent ist und sich Mühe sparen will, dann kann man das ja machen für den Partner. Also wenn man sich so gegenseitig sagt, du pass auf, das ist genau für mich wichtig, das ist mein Glaubenssatz. Ja? Und spannend wird es, wenn der Partner sagt, du, ich liebe dich, nur ich bin allergisch auf Blumen oder ich will nicht diese Lebewesen aus ihrer Heimat reißen. Ja? Ich kann dir keine Blumen schenken. Und dann käme eben Phase 2, wie gehe ich damit um? Und so haben wir eigentlich sehr, sehr viel spannende und Übungen, aber auch mit einem Augenzwinkern und ein bisschen Humor.
Ich hatte früher den spannenden Glaubenssatz, wenn er mir Blumen mitgebracht hat, hat er was angestellt.
Ja, genau.
Da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht.
Warum
macht er das? Irgendwas hat er ausgefressen.
Ja. Und auch nur als ein Beispiel, was wir auch im Seminar angehen werden. Wir lieben ja alle dieses Gefühl des Verliebtseins. Und wir sind wirklich, ich sage jetzt so bescheuert, zu glauben, dieses Gefühl kommt von oder durch die andere Person. Wir vergessen total, dass wir das Gefühl selber erzeugen in uns. Das heißt, wir brauchen den Partner gar nicht. Und ich nehme jetzt ein Beispiel her, du kennst das sicher auch, man geht auf irgendein Konzert von einer Lieblingsband und du stehst dort und hast den besten Abend deines Lebens. Kennst du, gell?
Ja.
Oder?
Ja.
Und dann gehst du Jahre später oder Monate später wieder zu der Band oder zu dem Sänger. Und dann stehst du dort und denkst dir, komisch, heute ist ein bisschen anders. Ja? Und zwar deswegen, hat nichts mit der Person, der Band, dem Sänger zu tun, sondern es hat mit dir zu tun. Ja. Und das heißt aber, ich kann jederzeit dieses Gefühl wieder rausholen und aktivieren. Dieses wirkliche verbunden fühlen, ja? Dieses gesehen werden, dieses gemeinsam denken, wir machen jetzt etwas für uns, wir gönnen uns was. Ja? Das kannst du jederzeit auf Knopfdruck wieder aktivieren.
Spannend. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich würde jetzt so gerne teilnehmen. Das Seminar findet übrigens in Wien statt. Für alle, die noch kurzfristig Interesse dran haben, gibt es, glaube ich, auch noch ein, zwei freie Plätze. Und ich kann es euch echt nur empfehlen. Also erstens sind die beiden echt toll. Zweitens finde ich das Thema klasse. Drittens, ich würde echt sofort kommen, wenn ich hier nicht in meinem Quarantäne-Bunker noch festsitzen würde.
Du, am 26. wird die Quarantäne aufgehoben. Also du kannst noch fahren. 27. 9 Uhr, glaube ich, geht's los. Beim guten Frühstück.
Ich brauche ja vorher das Okay von meinem Lungenfacharzt. Also ich habe ja meinen persönlichen Quarantänebunker, der gar nicht so sehr von der Bundesregierung eingeschränkt ist, sondern wo der Lungenfacharzt noch so seine
Glaubenssätze anbringen
darf. Genau. Ich habe gerade auch überlegt, wie das politisch korrekt ist, aber ja.
Ja.
Genau. Ja, die man halt auch gerne übernimmt, ja, also das ist gerade so ein persönliches Thema, mit dem ich jetzt so seit ein paar Monaten kämpfe. Wie viel möchte man den Ärzten glauben? Mhm. Wann kommt der Punkt, wo du sagst, jetzt glaube ich ihm nicht mehr? Und wie kann man selber das Risiko noch gut einschätzen?
Ja,
ja, das ist auch, könnte ich auch mal ein Seminar zu gebrauchen. Also wenn mal jemand so ein Seminar machen möchte.
Naja gut, zwei kurze Impulse von mir. Das eine ist, sei dir bewusst, dass du ja nur das hören willst, was du hören willst. Ja? Also wenn wir sagen, wir gehen zum Arzt, gehen wir dorthin, wo wir eine Bestätigung haben wollen. Vielleicht mit ein bisschen Skepsis, aber wir gehen ja trotzdem hin und dann machen wir trotzdem womöglich die Maßnahmen vom Arzt. Ja? Und das andere ist, wie im Universum, es gibt eine unzählige Palette an Möglichkeiten zwischen Ja und Nein, jetzt was auch immer. Ja? Mhm. Und wir glauben halt immer wie Menschen, wir müssen die Wahrheit und das Richtige machen. Ja. Und mein Ansatz ist, ich mache es, wie soll ich sagen, situationsabhängig und ich höre einfach auf meinen Körper, was der sagt. Und ich habe mir auch schon bei gewissen Dingen Spritzen geben lassen, also in meinem Schleimbeutel im Knie zum Beispiel, habe ich bewusst gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr ohne. Und bei anderen Momenten sage ich, ich nehme jetzt nichts, keine Medikamente und gib einfach mal Ruhe und setze mich hin oder meditiere auf das beleidigte Organ hin und schau, was dann passiert.
Ja, ja, diese Ansätze kenne ich auch beide von mir. Ja. Ich habe allerdings irgendwie eher so ein ganz spannend und jetzt auch sehr persönlich, aber uns hört ja keiner zu.
Du machst so schwarze Augenblenden.
Ich hab schon oft in meinem Leben den Glaubenssatz gedacht, dass die Ärzte nicht mein Bestes wollen. Das heißt, ich stelle sowieso immer in Frage, was die mir sagen. Und was du gerade gesagt hast, ich gehe zu dem Arzt, von dem ich hören will. Die Erfahrung habe ich leider noch nicht gemacht. Die sagen mir oft Sachen, die ich nicht hören will, wo ich ja, dann denke, ja? Wo ich dann denke, sag mal, seid denn ihr alle für ...
Ja, aber das ist ja der Punkt, du gehst, wenn du das hören willst. Sonst würdest du ja nicht zu dem Arzt gehen. Du holst dir genau das, was in dir sozusagen drinnen ist.
Hm. Ja, spannend. Auf jeden Fall wert, das nochmal anzugucken. Mhm. Und ich habe in den letzten Monaten schon so einige Arbeitsblätter über Ärzte ausgefüllt.
Gut. Wir worken das Thema.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Lieber Michael, gibt es zum Abschluss noch eine wertvolle Sache, die du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
Ja. Achso, du willst die Antwort hören.
Ja.
Na, das ist eine Erkenntnis, die sich bei mir immer mehr verdichtet. Ja, also man weiß es zwar rationell, aber ich spüre, da kommt eine unheimliche Kraft raus, nämlich dieses Bewusstsein, alles, was uns im Äußeren stört, ist in uns selber drinnen, im Inneren. Und es gibt dann Situationen, wo man sich total schwer tut und sagt, das gibt es ja nicht, weil ich bin ja nicht so. Und ich würde da gern so ein Beispiel nehmen, jetzt diese letzten Ereignisse mit diesem entsetzlichen Mord in Amerika. Mhm. Ja? Und ich habe jetzt da Riesendemonstrationen gesehen und viele, viele Menschen, die demonstrieren. Und die demonstrieren alle gegen ja, Rassismus oder Benachteiligung. Und ich habe kein einziges Plakat gesehen, wo jemand demonstriert, ich bin gegen Mörder oder ich bin dagegen, dass Menschen umgebracht werden. Und dann habe ich mir gedacht, warum? Weil die alle keine Mörder sind. Ja, also ich hoffe zumindest, dass da kein Mörder in den Demos mitgelaufen sind. Das heißt, wir rennen herum und sagen eigentlich, jetzt starte ich einen Shitstorm, wir sagen eigentlich, du Umbringen, ja, das ist halt so, dafür gehe ich nicht demonstrieren, aber wehe, das Umbringen ist rassistisch motiviert. Ja, dann gehe ich auf die Straße. Und da ist aber die große Chance, ja, zu sagen, okay, was triggert das bei mir? Was habe ich für, wo wird da was gezündet? Und die meisten werden sagen, na, ich bin sicher kein Rassist. Aber sie verurteilen Menschen, die anders sind. Und dann, wenn wir daran arbeiten, und jetzt, das heißt jetzt nicht, dass man keine Konsequenzen machen soll, dass man nicht demonstrieren soll, dass man nicht Gesetze ändert, alles gut. Aber die Work beginnt im Inneren. Mhm. Und das ist mega spannend, weil es ja oft Themen gibt, wo man sich denkt, das bin ich nicht. Ich bin nicht rassistisch oder ich bin nicht frauenfeindlich oder ich bin nicht, ich weiß nicht. Und dann zu schauen, gibt es von der Denkweise was Ähnliches, was ich auflösen muss, damit die Welt gesamt besser wird. Das ist für mich gerade mega spannend momentan. Mhm.
Ja, ein sehr aktuelles Thema und we are ready for the shitstorm. Ja, genau. Sollen Sie mal. Wer das jetzt worken möchte, kann sich bitte bei uns melden. Ja, nee, also das kann ich auf jeden Fall total sehen und fühlen, was du sagst. Ja.
Wir demonstrieren nicht gegen Mörder, sondern Morden ist okay, aber wehe, es ist ja so motiviert. Okay.
Und es gibt jetzt auch gerade wieder einen Fall von Kindesmissbrauch hier in Deutschland und Kinderpornografie. Mhm. Und da habe ich auch niemanden gesehen, der auf die Straße geht und demonstriert. Ne? Mhm. Also klar, wir vergleichen jetzt Äpfel mit Birnen, aber das ist sind ja häufig so Tabuthemen, die dann eben auch erst recht totgeschwiegen werden. Ja.
Und das auch, und das ist auch mein Abschluss, was mir wichtig ist, da in so einem Fall wirklich nur die Handlung verurteilen und sagen, das geht nicht, das tun wir nicht, das wollen wir nicht, wir tun alles, aber niemals den Menschen, weil sonst sind wir auf derselben Stufe wie alle anderen, die wieder teilen und sagen, es gibt gut und schlecht und richtig und falsch.
Ja.
Und wie schon gesagt, das heißt jetzt nicht, dass keine Konsequenzen passieren und dass der nicht vielleicht lebenslang ins Gefängnis gehört. Ja, aber mit, ich sage jetzt, so schwer es klingt, Empathie ist ein Teil von uns, ist ein Mensch.
Ja. Ein Mensch, bei dem offensichtlich ganz viel schiefgelaufen ist.
Ja.
Zumindest in dem Moment.
Richtig.
Ja. Und ich finde das wirklich spannend, was du dazu sagst, weil ich habe mir genau diese Fragen auch gestellt, als ich das erste Mal davon mitbekommen habe. Ja, was muss ein Mensch denken? Was muss ein Mensch glauben in dem Moment, um sowas zu machen? Das finde ich wahnsinnig spannend, ist das falsche Wort, aber interessiert mich. Ich wollte aber auch mal Profilerin werden. Okay. Also zu verstehen, was Leute dazu bringt, solche grausamen Dinge zu tun. Das hat mich irgendwie schon immer interessiert. Was ist da im Gehirn, in welche Sicherung ist da durchgebrannt? Mhm. Welcher Glaubenssatz hat da die Kontrolle übernommen?
Ja. Es ist dieselbe Sicherung, wie wenn wir jetzt sagen, der gehört die Todesstrafe.
Der gehört erschossen. Ja, ja.
Oder kastriert. Ja, dieselbe Sicherung. Was bringt mich dazu, etwas so zu denken, dass ich einem anderen Schaden zufüge? Und wenn wir alle aber daran arbeiten, die ganze Welt, dann können wir ganz, ganz schnell die Welt verändern. Glaube ich felsenfest dran.
Ja, ich auch. Ein schönes Schlusswort.
Genau.
Vielen Dank, lieber Michael. Ich hoffe, ihr lieben Hörer konntet heute etwas für euch mitnehmen von den vielen verschiedenen Themen, die wir hier angerissen haben. Und ihr hattet auch so viel Freude wie ich bei diesem tollen Interview. Wenn du jetzt noch mehr über Michael Bayer, über das Seminar, über The Work von Byron Katie oder über mich erfahren möchtest, dann schau am besten in den Shownotes nach. Da verlinke ich dir wie immer alle wichtigen Seiten. Und wenn dir mein Podcast Wunder mit The Work gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit 5 Sternen abonnierst. Also erstmal bewertest und dann abonnierst, damit auch andere ihn finden können. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Fragen beantworten. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Tschüss.